Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Heute geht es um einen ganz besonderen Moment in der Elternschaft, nämlich den, wo wir plötzlich merken, dass sich etwas gravierend ändert. Wenn Kinder anfangen, Türen zu schließen, nicht nur wörtlich, sondern ganz real, also wenn sie sich abnabeln, selbstständiger werden und uns Eltern dabei mit einer Mischung aus Stolz, Melancholie und so ein bisschen Orientierungslosigkeit zurücklassen. Wir sprechen mit Journalistin und Autorin Nathalie Klüver. Sie hat diese Phase ganz wunderbar beschrieben, mit all ihren Widersprüchen, Abschieden und Chancen, nämlich in ihrem Buch Sag zum Abschied leise Yippie, was wir feiern können, wenn unsere Kinder langsam groß werden. Herzlich willkommen, Nathalie.
Ja, schön hier zu sein. Ich freue mich total. Hallo.
Es gibt diesen einen Moment, manchmal ist er durchaus auch ganz unspektakulär, in dem wir vielleicht merken, mein Kind ist irgendwie kein Kind mehr. Weißt du denn noch, wann du das zum ersten Mal so richtig gespürt hast?
Also tatsächlich war das bei meinem Sohn so, als er mich eingeholt hat und größer war als ich. Das war ein total merkwürdiger Moment. Nun muss man dazu sagen, ich bin 1,59 Meter. Also dieser Moment, es war immer klar, dass der eher früher als spät kommen wird. Jedenfalls habe ich das sehr für ihn gehofft und er ist auch sehr früh gekommen. Nämlich an seinem 12. Geburtstag hatte er mich tatsächlich eingeholt. Mittlerweile ist er so, dass sein Kopf größer ist als ich. Schuhgröße 45 hat oder so. Also das ist, ich habe 36. Und das sind so die Momente, wo man dann wirklich denkt, so boah, das ist kein Kind mehr, ne? Und dann guckt man ihn an und dann das Gesicht ist kantiger geworden und er ist irgendwie über Nacht in den Stimmbruch gekommen. Also er hatte diese Kieksphase gar nicht. Bei uns kam das wirklich so ganz plötzlich und auf einmal steht da dieses große Kind vor dir und spricht mit so einer tiefen Stimme. Nee. Und das ist wirklich, wo ich so merke, okay, der ist einfach groß, ne? Der organisiert sich sein Leben jetzt selbst. Also er ist jetzt 14,5 und da erinnert man sich dann auch selber so, wie war ich denn eigentlich mit 14? Und ich habe mich mit 14 schon voll erwachsen gefühlt, muss ich ehrlich sagen.
Ja, total.
Ich nicht so, aber okay. Also, viele Eltern sagen, dass das Loslassen früher beginnt als gedacht und man das dann oft erst im Rückblick merkt. Gab es bei dir denn so ein konkretes Ereignis, bei dem dir klar wurde, okay, jetzt ändert sich hier was Grundlegendes?
Tatsächlich habe ich das gemerkt, als er dann anfing, sich nachmittags immer mehr zurückzuziehen. Ne? Und also meine Kinder waren eigentlich immer früher, als sie klein waren, so Kinder, die immer dabei sein mussten. Es mussten alle Türen offen sein und als sie ganz klein waren, mussten sie auch immer mit zur Toilette. Und das volle Programm, also da durfte ich bloß nicht lange außer Sichtweite sein. Und auf einmal waren diese Türen immer zu. Und bei meinem Mittleren, der ist jetzt 11, ist das auch so. Also die ziehen sich dann zurück und dann sitzen sie in ihrem Zimmer und kommen dann abends zum Abendessen raus. Und am Anfang bin ich dann auch immer hingegangen. Ich beschreibe das auch im Buch, so eine Szene. Anstatt in Ruhe meinen Kaffee zu trinken, bin ich dann hingegangen und klopfe an die Tür und frage meine Jungs, ob sie mit mir eine Partie Schach spielen wollen. Aber sie völlig irritiert waren, so, ey, Mama, chill, nee, irgendwie gerade nicht. Und sie waren halt wirklich zufrieden, ne? Aber es kommt sofort dieses schlechte Gewissen, habe ich mich genug gekümmert, habe ich was übersehen heute beim Mittagessen, muss ich mich nicht doch nochmal mit ihnen zusammensetzen? Das steckt einfach voll tief drin.
Ja. Dieser Wandel, der passiert ja auch ganz oft schleichend. Also da wird dann plötzlich vielleicht die Klotür abgeschlossen oder die Gespräche werden kürzer. Und manchmal ist man dann plötzlich mehr Servicekraft als Mama. Ja. Warum ist denn das so ein seltsames Gefühl, obwohl wir uns ja eigentlich über die neue Selbstständigkeit freuen sollten?
Also ist natürlich auch immer mit Abschied verbunden, ne? Also es ist ja natürlich eine Phase vorbei, die ja wirklich nicht wiederkommt und sich dessen einfach bewusst zu werden, dass halt einfach dieses kleine Kind, was da mal war und was sich dann so vertraut auf den Schoß gesetzt hat, das kann ja schon allein, wenn das Kind einen Kopf größer ist als man selbst, ist das ja einfach anatomisch überhaupt nicht mehr möglich, ohne dass ich zusammenbrechen würde. Das ist halt einfach total, das kann halt schmerzen und ich finde, das darf auch schmerzen, weil wenn man Gefühle einfach unterdrückt, dann ist das, ich vergleiche es immer beim Nudeln kochen, wenn wir den Deckel drauf lassen, dann kocht irgendwann alles über und das ist nicht gut. Also man muss schon wohl dosiert ab und zu diesen Abschiedsschmerz auch einfach mal rauslassen, damit er nicht einen völlig übermannt.
Ja, das sind halt diese ganzen letzten Male, die man ja eigentlich, man weiß ja nicht, dass es das letzte Mal ist. Also das letzte Mal an der Hand gehen, das letzte Mal, keine Ahnung, gemeinsam vorlesen. Und diese Momente erleben wir ja gar nicht bewusst.
Ja, genau, die schleichen sich ja so ein. Und auf einmal stellt man, fragt man sich, wann habe ich eigentlich das letzte Mal mein Kind an der Hand gehalten? Und dann fällt einem auf, ich weiß es ja gar nicht. Und das letzte Mal nach abends vom Einschlafen was vorsingen, das habe ich tatsächlich noch behalten. Aber ja, auch solche Sachen, die schleichen sich ja dann einfach so ein. Ne? Und ich finde, wenn man sich das so vor Augen führt, dann kann man halt die Gegenwart doch vielleicht auch ein bisschen mehr genießen und einfach sagen, okay, wer weiß, ob es das letzte Mal für lange Zeit ist, dass er sich mit mir hinsetzt und mit mir nochmal nachmittags Schach spielt, dann genieße ich das jetzt lieber mal, dass ich verliere.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Okay, und dann wartet ja die Pubertät. Und dieser Phase stehen viele Eltern so ein bisschen mit Ängstlichkeit gegenüber. Die haben Angst, dass es so eine Art dunkle Zeit wird, die man irgendwie überstehen muss. Wahrscheinlich würde es helfen, wenn wir dieser Phase so ein bisschen gelassener oder auch mit Neugier begegnen, oder?
Ja, das habe ich auch versucht, wirklich ein bisschen zu nehmen. Also deshalb ist das Buch auch so schön rosa und in diesem Versuch, es positiv zu machen. Nein, ich möchte gern diesem Schreckgespenst Pubertät auch ein bisschen den Schrecken nehmen. Natürlich ist es eine Phase, wo unglaublich viel passiert und ich habe auch für das Buch mit verschiedenen Neurologen und Psychologen und so gesprochen, um einfach herauszufinden, was passiert da eigentlich in diesem Gehirn des Kindes. Und ich finde, das hilft ja tatsächlich, um unser Kind zu verstehen, was da eigentlich für ein Umbruch ist. Also es werden ja wirklich, das hat mein Neurologe erklärt, 80% aller Nervenverbindungen, also Verbindungen zwischen den Synapsen, die werden einfach gekappt und dann werden nur noch die wirklich wichtigen wieder ausgebildet. Also es ist eine riesige Baustelle, wie wir in unserem Leben auch nie wieder haben werden. Und da ist so, wie das so im echten Leben ist mit der Baustelle, muss man halt auch Umleitungen nehmen und steht manchmal im Stau. Und so ist das halt auch bei den Kindern. Und dazu diese ganze Hormonumstellung, die blöderweise auch dann meistens qua Alter mit unserer Hormonumstellung zusammentrifft. Das ist ein ganz doofer zeitlicher Zusammenfall.
Das stimmt.
Mhm. Also Vorsicht, wenn man sein erstes Kind bekommt. Wenn es mit 30 ist, dann ja.
Ungünstig.
Wenn das Kind 15 ist, es ist manchmal ein bisschen doof. Aber das hilft ja auch einfach zu verstehen, was passiert dann unserem Kind. Und vieles, worüber wir uns vielleicht aufregen, das ist ständig irgendwelche Sachen vergisst, morgens nicht aus dem Bett kommt und so. Das ist halt einfach auf diese Hirnbauarbeiten zurückzuführen. Und ich finde, das hilft es einfach zu verstehen. Das macht es nicht, um uns zu ärgern, dass unser Kind ständig seinen Fahrradhelm irgendwo vergisst, sondern einfach, weil da gerade Baustelle ist. Und das hilft ja schon mal irgendwie, das Ganze so ein bisschen besser zu verstehen. Und tatsächlich hat die Pubertät auch super viele schöne Sachen. Also diese Gespräche, die man jetzt führt, wenn sie dann mit einem reden. Ich habe so einen ganz schweigsam und einen, der dafür total plappert und gar nicht mehr aufhört. Ich muss da so irgendwie so ein bisschen mit beiden durch. Und das ist ja aber auch total schön, weil man ganz andere Gespräche führt. Also wenn ich mit meinen beiden Jüngsten zum Beispiel mal Mittagstisch essen gehe, wenn ich die Zeit habe, dann sind das nicht mehr so dieses, wie war es im Kindergarten und der hat mich geärgert, sondern es bewegt sich auf so einer ganz anderen Ebene. Und ich finde, das ist total wertvoll. Und das ist auch so ein Vorgeschmack auf das, was dann ja hoffentlich kommt, wenn sie dann erwachsen sind. Und das diese Momente, die muss man dann auch wirklich feiern und sich drüber freuen. Und dann kann man über dieses Türenknallen auch ein bisschen hinwegsehen. Und was mir halt wirklich hilft, ist, mich in meine eigene Jugend zu versetzen. Also ich habe auch mein altes Tagebuch gelesen. Das ist auch zu empfehlen. Um so ein bisschen zu verstehen, wie fühlen sich eigentlich so 14-, 15-Jährige, 16-Jährige? Was geht in denen vor? Was brauchen die eigentlich? Ich habe seitdem auch, versuche ich wirklich so Verhörsituationen zu vermeiden, auch wenn ich manchmal trotzdem alle Regeln über Bord werfe und genauso mit ihnen rede, wie man eigentlich nicht reden sollte, um aus ihnen was rauszukriegen. Aber das hilft einfach, um zu sehen, was habe ich eigentlich damals gebraucht. Und dann kann man auch so auf die Kinder eingehen und überlegen, was braucht eigentlich so ein Jugendlicher. Und der braucht vor allem seine Freunde und seine Peer Group. Und der braucht uns halt wirklich ganz anders. Und ich finde, also wir werden immer noch gebraucht, das finde ich immer die positive Botschaft, aber es ist halt anders, als wenn die Kinder klein sind.
Wenn sich Kinder jetzt in der Pubertät abgrenzen, dann reagieren ja viele Mütter und Väter vielleicht sogar gekränkt, sag ich mal.
Ja.
Was hilft denn in solchen Momenten, das nicht alles persönlich zu nehmen?
Also es ist tatsächlich unsere Aufgabe, dass wir ihnen auch ein bisschen peinlich sind, damit sie sich an uns reiben können. Das gehört auch zum Großwerden dazu, dass sie sozusagen zu Hause in einem geschützten Rahmen sich auch ein bisschen ausprobieren können. So müssen wir das auch. Es ist fast schon so ein Kompliment, dass sie sich bei uns zu Hause ein bisschen austoben und gucken, was geht eigentlich, mit welchem Verhalten, wie ecke ich an, was mache ich besser nicht außerhalb der Familie. Also wenn wir es so ein bisschen uns verstehen in der Familie, so als Trainingscamp für das Leben da draußen, dann kann man manche Sachen so ein bisschen leichter ertragen. Manchmal sind wir dann vielleicht auch wirklich so wie so eine Art Boxsack, an dem dann was ausgelassen wird. Und ich finde, auch das darf ja sein. Also mir ist es lieber, mein Sohn übt, wie schlechtes Benehmen ankommt bei mir zu Hause, als wenn er das in der Öffentlichkeit übt. Ich weiß auch, dass er sich, wenn er bei anderen zu Besuch ist, super gut benimmt und immer bitte Danke sagt. Also es ist nicht völlig weg, also es ist offensichtlich nicht die 80%, die gekappt worden sind. Aber zu Hause versucht er das dann, ja. Aber was wir in der Pubertät so ein bisschen lernen müssen, ist, dass wir die Kinder nicht mehr in dem Sinne, also wir können da jetzt nicht versuchen, sie noch irgendwie zu erziehen. Also es hat ja auch Jesper Juhl mal gesagt, bis 12 erziehen wir und danach ernten wir, was wir gesät haben. Das muss ich sagen. Das ist wirklich so. Und wir sind jetzt nicht mehr dafür da, ihnen gutes Benehmen beizubringen. Also ich glaube, spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man wirklich sagen sollte, okay, wir können ein gutes Vorbild sein und dadurch können unsere Kinder halt lernen, wie sie im Leben klarkommen.
Ja, okay. Absolut. Jetzt hast du ja selbst gesagt, deine Jungs sind auch im Alter, wo die Ablösung beginnt. Wie war das dann für dich ganz persönlich, dass sich deine Rolle jetzt verändert hat? Also von quasi Vollzeitmanager des Familienalltags hin jetzt ja im Grunde nur noch zur Begleiterin im Hintergrund, oder?
Ja, also am Anfang, ich muss gestehen, ich war nie die wirklich so diese Kleinkind- und Spielplatzmutti. Meine Tochter, die ist ja erst 7, also ich habe da noch eine, um die ich mich kümmern muss, aber die ist so super selbstständig und so super patent und die spielt am liebsten draußen mit ihren Freundinnen, die sehe ich eigentlich auch immer erst zum Abendessen, wenn ich sie dann in der Nachbarschaft suchen muss. So waren die Jungs zum Beispiel nie, die waren tatsächlich immer eher sehr, sehr anhänglich und sehr doch auf mich so bezogen. Aber ich vermisse es zum Beispiel nicht, dass ich nicht mehr auf Spielplätze muss. Also das macht es mir dann natürlich deutlich einfacher, den Abschied, weil also dieses auf Spielplätzen rumhängen oder... Ach, Rollenspiele waren auch immer nie so meins, muss ich gestehen. Also Kaufmannsladen spielen den ganzen Nachmittag lang, das fand ich schon immer sehr langweilig. Da bin ich auch gar nicht böse drum, dass diese Zeit vorbei ist. Insofern fällt es mir da wahrscheinlich dann auch nicht so schwer. Aber was... ich mache es, dass ich natürlich jetzt viel mehr die Zeit zum Arbeiten nutze. Ich habe vor ein paar Jahren angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen nachmittags. Einfach so gesagt, was wollte ich eigentlich immer mal machen und wofür habe ich jetzt wieder die Zeit? Und ich habe gesagt, ich kann ja jetzt nicht nur arbeiten wie eine Blöde. Es gibt ja auch noch mehr als die Arbeit. Also mache ich das, was ich immer mal machen wollte. Ich finde auch allein, um den Kindern vorzuleben, wir kümmern uns gut um uns selbst und wir machen das, was uns gut tut, ist das auch eine Sache, die total wichtig ist. Aber was mir tatsächlich schwer fällt, ist, dass ich das Gefühl habe, ich bin nicht mehr so die Nummer eins, wenn es um Probleme geht. Die machen das erstmal mit sich und ihren Freunden oder Freundinnen aus und dann kommen sie erst zu mir. Also ich weiß, wenn wirklich was Schlimmes ist, dann sprechen sie schon mit mir, aber ich bin da nicht die Nummer eins, die man ja bei kleinen Kindern meistens irgendwie ist. Und das fand ich tatsächlich am Anfang schwierig, das zu akzeptieren.
Aber warum ist denn das eigentlich so beunruhigend?
Irgendwie hat man, ich weiß nicht, ob es eine Form von Kontrollverlust auch ist. Da muss man sich vielleicht auch sich selbst gegenüber ganz ehrlich sein. Man kriegt nicht mehr alles so mit. Und das ist ja aber auch vielleicht ganz gut so. Ich weiß gar nicht, ob wir wirklich alles mitkriegen wollen.
Manches will man gar nicht wissen, genau.
Also es ist ja manchmal auch durchaus okay, wenn man dann nur die Ergebnisse mitkriegt. Und es ist tatsächlich... Ist es vielleicht auch so eine Verletzung, die da doch irgendwie eine stattfindet, ne? Dass man feststellt, wir sind jetzt nicht so sehr mehr gefragt. Also da gibt es Leute, die tatsächlich in dem Moment wichtiger sind. Und da finde ich es total wichtig, wir sollten nicht mit den Kindern, mit den Freundinnen und Freunden unserer Kinder konkurrieren, weil wir sind halt Eltern und Freunde hat man ganz viele, aber Eltern hat man ja nur die einen Eltern. Und daher ist es auch okay, wenn die Beziehung zu den Eltern anders ist als zu den Freundinnen und Freunden. Ich finde, das ist immer sehr hilfreich, sich vor Augen zu führen. Also wenn man dann versucht, das habe ich ja auch gemerkt, was besonders peinlich ist, wenn man dann versucht, so rüberzukommen, wie als ob man Freund oder Freundin ist von den Kindern. Das sind wir halt einfach nicht. Und das ist ja eigentlich auch total schön. Es ist ja eine besondere Beziehung und die bleibt es ja auch.
Das stimmt. Was rätst du denn jetzt Eltern, die vielleicht das Gefühl haben, in dieser Phase zwischen Abschied und Neuanfang auch so ein bisschen den Boden unter den Füßen zu verlieren?
Sich einfach auf das zu besinnen, was ja noch da ist und was verbindend ist. Und das Wichtigste ist, dass wir diese Verbindung und dieses Vertrauen, die sind ja nicht weg. Aber wir müssen auch unseren Kindern einen Vertrauensvorschuss schenken, damit sie uns auch wieder Vertrauen schenken. Das finde ich total wichtig. Und sie brauchen uns ja noch. Sie brauchen uns anders. Wir sind jetzt eher so auf Augenhöhe, also noch viel mehr als mit kleinen Kindern. Also wirklich, wir sind eher so der stabile Rahmen, der halt da ist und auf unsere Kinder wartet. Ich finde das eigentlich total schön zu wissen. Wenn sie wissen, sie können da immer zurückkommen und da ist jemand, der für einen da ist, viel mehr können wir eigentlich gar nicht erwarten. Das ist ja eigentlich schon total das Kompliment, dass wir dann halt irgendwie so doch noch als Ankerpunkt da sind. Und was wirklich wichtig ist, die Kinder sollen ja rausgehen. Sie sollen ja alleine in der Welt klarkommen. Das ist das Paradoxe am Elternsein. Unsere Hauptaufgabe ist es, dass wir uns überflüssig machen, die Kinder alleine klarkommen. Und wenn es dann soweit ist und sie kommen alleine klar, dann ist das doch auch manchmal ein bisschen schmerzhaft. Aber das ist ja eigentlich das Beste, wenn wir das hinkriegen, dass unsere Kinder alleine und selbstständig und selbstbewusst durch die Welt gehen und uns das dann vor Augen führen und sagen, ja, wir können uns jetzt auf die Schulter klopfen, weil unsere Kinder so selbstständig durch die Welt gehen können, dann ist das ja auch eine richtig tolle Sache.
Jetzt erleben ja viele das Loslassen nicht nur auf der Elternebene, sondern auch in anderen Bereichen des Lebens. Also vielleicht im Hinblick auf die eigene Biografie, das eigene Älterwerden oder manchmal auch in Bezug auf die Paarbeziehung. Welche Erfahrung hast du denn da noch gemacht mit dem Loslassen?
Also ich denke mal, wenn man so ein Stück loslässt, dann erhöht man auch die Chance, dass etwas wieder zurückkommt. Ich finde, das muss man, also es ist, nur wenn wir unsere Kinder loslassen, können sie auch zurückkommen. Und das ist ja eigentlich in allen Bereichen, wenn wir unseren Partner total einengen, dann sucht er auch irgendwann das Weite. Und so ähnlich ist es ja auch mit den Kindern. Und ich glaube, dieses Loslassen eröffnet uns ja auch neue Freiräume. Das ist ein bisschen wie wenn wir eine Tür aufmachen und dann ist da auf einmal ganz viel vor uns. Halt nicht nur vor unseren Kindern, sondern auch einfach vor uns. Und die Dinge so mehr, den Fokus auf die Chancen zu ändern, das ist ja meistens was schon einfach sehr, sehr viel hilft, damit es uns ein bisschen besser geht.
Jetzt verändert sich die Partnerschaft ja auch, wenn man nicht mehr rund um die Uhr für die Kinder funktionieren muss. Gibt es was in dieser Übergangszeit helfen kann, als Paar wieder zueinander zu finden?
Ja, das ist total wichtig, dass man wirklich sagt, okay, wir haben jetzt neue Freiheiten auch für uns als Paar. Denn es ist tatsächlich so, dass ein Trennungshöhepunkt ist es tatsächlich, wenn die Kinder ausziehen. Wenn man dann also feststellt, ups, wir haben gar nicht viel mehr, was uns miteinander verbindet, als so die tägliche Alltagsorganisation über die Kinder hinweg. Und dem kann man natürlich vorbeugen, indem man einfach sagt, so, oh, meine Kinder, die freuen sich sogar, wenn wir abends mal ins Kino gehen und die alleine zu Hause lassen, dann sollten wir das auch mal tun. Und alle profitieren davon. Die Kinder können sich einen netten Videoabend zu Hause machen und wir gehen mit unserem Partner mal aus. Und diese Chancen einfach zu nutzen und frühzeitig zu überlegen, was verbindet uns denn noch außer der Kinder, das ist halt total wichtig. Und das ist was, wo wir ja eindeutig wieder mehr Freiheiten für haben, als wir früher hatten. Also man kann ja, wenn die Kinder größer sind, ja sogar ein ganzes Wochenende wegfahren. Die Kinder finden es meistens großartig. Und meistens steht das Haus danach noch. Also diese neuen Freiheiten einfach, das ist ja was, wovon man eigentlich träumt, wenn die Kinder klein sind, dass man diese Möglichkeiten wieder hat. Und wenn sie dann da sind, sollten wir sie auch wirklich nutzen, um halt vorzubeugen, dass, ja, dass man dann wirklich nur noch wegen der Kinder zusammen ist.
Ja, ich finde das gerade total ermutigend. Mach mal weiter, wenn du so an diese Phase des Loslassens denkst. Was sind denn noch so schöne Momente, die dadurch entstehen, dass wir loslassen?
Was ich total wichtig finde, auch weil wir tun unseren Kindern etwas Gutes, wenn wir sie loslassen. Wenn unsere Kinder sehen, ah, Mama kommt auch alleine zurecht. Mama braucht nicht uns, um glücklich zu sein. Weil das ist so ein Rucksack, den wir unseren Kindern nicht aufsetzen sollten. Dass sie für unser Glück oder sogar für den Sinn unseres Lebens zuständig sind. Also das ist, glaube ich, etwas, was Kindern dann wirklich zu schaffen macht, wenn sie immer dieses Gefühl haben, ich bin dafür verantwortlich, dass es Mama gut geht. Und das sehen wir ja auch bei heutigen Erwachsenen, dass da teilweise ja wirklich noch Kämpfe auszufechten sind mit sich selber, wenn man dann weiter wegzieht. Und also wir tun unseren Kindern einen Gefallen, wenn wir ihnen vorleben, dass wir gut alleine klarkommen, dass wir wissen, wie wir uns um uns selber kümmern, weil sie dann ohne schlechtes Gewissen einfach die Welt entdecken können. Und das ist irgendwie auch die Aufgabe der Jugend, rauszugehen in die Welt. Und ich glaube, man ist nie wieder so kreativ wie in dieser jugendlichen Phase, das dann wirklich zu nutzen für sich selbst und den eigenen Platz zu finden, ohne sich irgendwie verpflichtet zu fühlen, sich um die Eltern zu kümmern. Das, also da tun wir unseren Kindern unglaublich großen Gefallen, wenn wir ihnen diesen Rucksack fürs Leben nicht aufsetzen. Und was ich immer hilfreich finde, ist, dass wir uns fragen, was wollen wir eigentlich später für eine Beziehung zu unseren Kindern haben? Wollen wir, dass sie halt jeden Sonntag dann zum Mittagessen zu uns kommen, weil sie müssen und sich verpflichtet fühlen? Und dann denken sie, oh, jetzt müssen wir heute wieder zu Oma fahren, Kinder, wir gehen da jetzt alle hin, das Essen schmeckt nicht, aber es ist halt Sonntagmittag. Oder wollen wir, dass sie halt freiwillig kommen und freiwillig zum Hörer greifen, weil sie uns gerade irgendetwas mitteilen wollen oder uns eine WhatsApp-Nachricht schicken, weil sie gerade an uns gedacht haben und nicht, weil sie sich verpflichtet fühlen? Man muss ja bei Mama mal wieder fragen, wie es ihr eigentlich geht. Und ich finde, wenn wir uns das vor Augen führen, dann wissen wir ja auch, wie wir das gestalten wollen.
Jetzt hast du für dein Buch mit wirklich vielen anderen Eltern gesprochen. Gab es denn da etwas, was dich in den Gesprächen besonders berührt oder überrascht hat?
Ich fand es halt toll, auch mit Eltern zu sprechen, die ältere Kinder haben, um zu sehen, wie ist das eigentlich, wenn die älter werden. Und da haben wir eigentlich alle immer von diesen schönen Momenten erzählt, wo man redet und Chuck Norris Witze macht oder solche Sachen, was ja wirklich nur mit älteren Kindern geht. Also ich glaube, meine 7-Jährige wird es jetzt nicht so wirklich verstehen. Das ist was, worauf ich mich dann schon freue, wenn sie einfach größer sind und man dann zum Beispiel so ein zusammen Kaffee trinken geht. Also ich warte noch darauf, dass meine Jungs sagen, wir wollen gerne mal Kaffee trinken, weil noch mögen die Kaffee nicht so gerne. Ich finde, das hat sowas super Gemütliches. Also das, finde ich, ist so eine Sache, auf die ich mich echt freue und die mir dann auch Lust darauf macht, ältere Kinder zu haben.
Ja, aber was sagst du denn der Mama, die jetzt gerade noch vielleicht mit Tränchen in den Augen vor der verschlossenen Tür ihres Teenagers steht?
Ja, ich habe da auch oft genug vor dieser verschlossenen Tür gestanden und ich gewusst, kann ich jetzt anklopfen? Ist es aufdringlich? Oder ist er jetzt gerade gut gelaunt oder ist er jetzt völlig genervt? Ist ja in der Pubertät auch manchmal ein bisschen schwierig zu sehen durch die geschlossene Tür. Einmal rate ich dazu, lasst es zu, ruhig traurig zu sein. Ihr dürft es, ihr habt alles Anrecht darauf, auch zu trauern. Das ist völlig okay, aber versinkt nicht in dieser Trauer, sondern konzentriert euch dann auch auf das, was wieder möglich ist und kümmert euch um euch selbst. Also man sollte sich sowieso immer um sich selber kümmern, auch wenn die Kinder noch klein sind, einfach um dann auch wieder mit voller Kraft für die Kinder da zu sein. Aber spätestens jetzt sollte man wirklich sagen, ich lege mir jetzt wieder mein eigenes Leben zu. Und wir sind ja nicht nur die Mutter von, wir sind ja auch ganz viele andere Personen in uns drin. Und diese Anteile, da ist es jetzt an der Zeit, die auch mal wieder ein bisschen hervorzuholen.
Genau, da wartet noch ganz, ganz viel Leben. Liebe Natalie, vielen, vielen Dank für dieses ehrliche und auch ermutigende Gespräch. Ich glaube, viele Eltern haben sich in deinen Gedanken wiedererkannt und fühlen sich hoffentlich nach dieser Folge noch viel, viel besser und zumindest weniger allein.
Ja, ich hoffe, ich kann auch so ein bisschen Mut machen, dass es schön ist, wenn sie größer werden. Dass es zwar total anstrengend ist, wenn ein Kind nicht mit einem redet, weil die werden, je nach Typ, werden die manchmal vielleicht super, super schweigsam. Aber auch da, wenn sie dann auftauen und da sind, meistens in Momenten, wo es gerade nicht so passt, aber das ist egal, da muss man dann durch und sich auch die Zeit nehmen, dann ist es auch wunderschön und auf eine ganz andere Art und Weise auch wieder nah. Also von daher möchte ich wirklich, wirklich Mut machen. Es ist auch so ein bisschen self-fulfilling prophecy, wie bei so vielen, ne? Wenn wir rangehen und sagen, es wird ganz schrecklich, also dann besser rangehen und sagen, ach, ich bin neugierig auf das, was kommt und ich guck mal, wie es weitergeht. Ja. Ich glaube, das öffnet einfach ganz viel.
Ja, das Loslassen ist ja auch in der Regel der Beginn von etwas Neuem, also sowohl für uns als auch für unsere Kinder. Und vielleicht habt ihr ja Lust, Natalies Buch zu lesen. Du hast uns eins mitgebracht und wir verlosen super gerne ein Exemplar auf Instagram. Schaut gerne mal vorbei und alternativ könnt ihr natürlich auch an der Verlosung teilnehmen, indem ihr uns eine Mail mit dem Betreff Natalie an wunschkindblog@gmail.com schickt. Ja, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Ganz, ganz lieben Dank an dich, Natalie.
Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, es hat uns großen Spaß gemacht und wir sind am nächsten Dienstag wieder für euch da, wenn ihr mögt. Für heute sagen wir erst einmal Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.